Wir haben heute das letzte Mal für dieses Jahr Predigerschulung bzw. Exegese-Seminar. Hätte ich von Anfang an so nennen sollen, dann gäbe es weniger Verwirrung. Angedacht war es ja zuerst, Prediger zu rüsten, ihnen zu helfen, dass sie das Wort Gottes gut auslegen können, dass sie fest sind in dem, was sie tun und klar sind in dem, was sie sagen und nah bei der Schrift bleiben. Das ist so mein Anliegen. Und somit zu helfen, zu unterstützen. Und das war angedacht, eben dieses Predigerseminar so zu machen. Und das, was wir gemacht haben, ist so der Einstieg dazu. Das sind die Grundwerkzeuge, mit dem biblischen Text sich auseinanderzusetzen. Der Gedanke kam aber sehr schnell, das soll nicht nur für Prediger, sondern für jeden, der in irgendeiner Art und Weise das Wort Gottes liest, studiert und es weitergibt, wäre das wichtig, dass man das macht, dass man diese Werkzeuge kennenlernt und sich bemüht, aus der Schrift die Botschaft zu heben, den Text zu heben und nicht so viel hineinzulegen. Und glaubt mir, das ist gar nicht so einfach. Und das ist nicht böse gemeint von mir. Das ist, aber das nach jetzt 7 Jahren Bibelschule und über 20 Jahren selber im Predigtdienst und da ist das Gehör geschärft und die Sinne wach. Und wenn dann höre ich dann merke ich, dass vieles ist gut gemeint, wirklich gut gemeint, mit einem ehrlichen Anliegen, aber oft nicht genau hingeschaut. Und dann beginnt man hineinzulegen, als das zu heben. Und das ist, von daher ist es gut, dass man weiß, wie man was machen sollte, könnte. Und dass man auch die Werkzeuge dazu hat. So, das ist ich hoffe sehr, dass allein das, was wir jetzt in diesem Jahr miteinander gemacht haben, dass das hilfreich ist, um mit der Bibel zu arbeiten. Wie gesagt, heute ist das letzte Mal für dieses Jahr. So möchte ich die restlichen noch kurz euch vorstellen und dann auch noch Raum für Fragen geben. So, das heißt, wenn ihr sagt, aber ich habe eine Frage in Bezug auf die Auslegung der Bibel und in Bezug auf die Werkzeuge, dann wäre heute noch der Raum dafür. Und für das nächste Jahr werden wir dann uns mal nach den Wahlen hinsetzen und wenn das geklärt ist, dann auch weiter planen. Richtig, Brüder? Richtig. Genau, und dann sehen wir weiter. Genau. Aber das ist jetzt, heute ist sozusagen der Abschluss von diesem Seminar hier. Wie immer, kurze Wiederholung, dass ich frage euch und ihr versucht mir zu antworten, dass wir uns daran erinnern, was wir bis jetzt erarbeitet haben. Wir haben heute auch Gäste da, das sind keine Gäste, aber jemand, der heute zum ersten Mal, schon beim letzten Mal dabei ist. Gell? Aber das ist gut trotzdem, dass ihr da seid, herzlich willkommen. Und also wir erarbeiten uns Werkzeuge für die Exegese. Wer weiß nochmal, was bedeutet das Wort Exegese? Außer Lukas. Von dir weiß ich es. Ja? Was sagt der Text? Sehr gut. Exegese ist die Arbeit, Lukas. Ganz genau. Das heißt, herausheben aus dem Text, schöpfen, herausheben die Bedeutung. Und Eisegese ist, wenn du in den Text hineinliest. Versteht ihr den Unterschied? Ja? Großteil der Andachten, die man macht, so zwischendurch macht man, muss ja eine Andacht machen. Man liest einen Text und dann sagt man ein paar Gedanken dazu. Und vieles davon ist Eisegese. Man liest einen Text und dann sagt, also heute in der Welt ist auch so und da ist ja die politische Lage gerade so. Und dann, das ist Eisegese, weil das ist nicht, dass der Text redet nicht in erster Linie über unsere politische Lage. Das Paulus, Matthäus, also sonst irgendwas. Bevor man dahin kommt, das mit unserer jetzigen Zeit zu vergleichen und eine Anwendung daraus zu machen, und das wird heute unter anderem unser Thema sein, wie mache ich eine Anwendung aus dem, was man, muss man einen langen Weg gehen? Muss man sich Zeit nehmen damit man, wenn man eine Übertragung macht in die heutige Zeit und auf dein und mein Leben, muss man sich sicher sein, was sagt der Text überhaupt, damit man die, eine Anwendung macht, die auch textbasiert und entsprechend ist. Versteht ihr das? Sonst kann man, kannst du hier alles hineinlesen. Und ich meine wirklich so, dass man, du kannst dann, wenn man so mit der Bibel arbeitet, dann kannst du ein x-beliebiges Buch nehmen. Nimm ein Märchen. Nimm irgendeinen Philosoph. Nimm einen Roman und du kannst echt, wie Helge Stadelmann es bewiesen hat, über ist das ein Gedicht oder ein Lied? Händchen klein. Ein Lied, oder? Händchen klein, ging allein, Händchen klein, ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut stehen gut. Ist er wohlgemut. Und der hat eine Predigt. Ha? Doch, die Mama war nicht sehr, hat kein Hänschen mehr. Ja, genau, so sehnt sich das Kind her zurück. Aber die Buße ist dann auch da. Merkt ihr? Ja, der verlorene Sohn. Und dieser Helge Stadelmann, der Leiter von der FTH Gießen, der hat in einem Seminar über Exegese, über Auslegung, hat darüber gepredigt. Ich sage, Freunde, du kannst es nehmen und dann, Hänschen klein, so klein sind wir und ging allein in diese Welt. Wir sind allein in dieser Welt. Versteht ihr? Das kannst du machen. Und dann kommt noch der Ton, der Predigerton dazu, die Predigermelodie, die Stimme. Und dann bist du mittendrin. Und du kannst, und der hat anhand diesem Text eine Predigt gehalten über in verloren gehen, in diese Welt hineingehen, bis zum Stock, alles hat er ausgelegt. Was das bedeutet, auf was man sich stützt und nicht stützt. Und dann aber auch wieder Buße tut und zurückkehrt. Und aber auch die Eltern weinen und beten für die Kinder und all das. Das kannst du alles schön. Nur der Punkt ist, das sagt das Gedicht gar nicht. Und in dieser Weise geht man auch mit der Bibel. Nur da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man, dass es um Buße und Umkehr und Sünden und Zurückkommen geht. Da ist die Wahrscheinlichkeit größer in meinem Text. So darf man mit der Bibel nicht umgehen. Und war für mich eine sehr gute Lektion damals. Vor vielen, vielen Jahren, vorletztes Wochenende oder so, hatten wir Jahrestag am Seminar. Und er wurde als Hauptredner eingeladen. Das war vor 12 Jahren, habe ich diese Lektion damals gehört von ihm. Auf einem Seminar, wie legt man die Schrift aus? Und das war unter anderem mein Anlass, auf die Bibelschule zu gehen. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, ich bin bereit, mein Auto zu verkaufen, meine Wohnung aufzugeben, meinen Job aufzugeben und ich gehe auf die Bibelschule. Und weil ich nicht zu ihm auf die Schule gehen konnte, weil man brauchte da Gimmi, Abitur, FTA kannst du nur mit Abitur studieren, habe ich mir etwas gesucht, wo es Lehrer von der Schule gab. Das war dann das Königsfeld-Seminar. Und da bin ich da hingegangen. Und nach 12 Jahren habe ich ihn jetzt da getroffen. Und er hat da eine gute Predigt gehalten. Ja, das war für mich wie Öl. Und da bin ich zu ihm hin und er kennt mich gar nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, welche Frucht die damalige Predigt gebracht hat zumindest. Dass es mich sehr bewegt hat und dass es mich ausgerichtet hat. Seitdem bin ich auf der Suche und am Ringen und selbst am Lernen, schriftgemäß zu predigen. Das heißt, vom Text zu heben. So bleiben wir ganz nah bei der Bedeutung und bei der Intention des Heiligen Geistes und so bleiben wir ganz nah an der Wahrscheinlichkeit, dass der Geist sich dazustellt und das gebraucht und auch wirkt. Aber so, es ist nicht immer attraktiv. Es ist nicht immer das, was die Menschen hören wollen. Uns kitzelt nicht immer die Ohren. Ja, ich bin dabei. Habe es sogar so hingelegt, dass es nicht wackelt anscheinend. Gibt es ein paar Aufnahmen, dann setzt es immer wieder aus. Und ich vermute, dass das vielleicht in der Tasche der Stecker ab und zu hin und her bewegt wird. Deswegen habe ich es heute so, dass es störfrei, wenn es die letzte Aufnahme aufgenommen wird. Genau, also das ist ein tiefes Anliegen und das nicht nur für die Kanzel, genauso, es beginnt bei den Kindern und wenn wir die Kinder so prägen, so die Bibel zu lesen und wenn sie schon von klein auf geübte Sinne bekommen, so die Bibel zu lesen, auf sie zu hören, dann sind sie nicht überfordert, wenn sie später im Gottesdienst sitzen und solche Predigten hören. Dann können sie mit dieser Nahrung schon umgehen. Und das ist mein Anliegen. Deswegen freue ich mich über all die, die nicht auf der Kanzel stehen und trotzdem hier da sind. Ich danke euch dafür. So, lasst uns ganz kurz die Werkzeuge wiederholen, die wir miteinander angeschaut haben. Okay? Was war das erste Werkzeug, das wir uns angeschaut haben? Beobachtungen machen. Was ist wichtig bei Beobachtungen machen? An diesem Schritt interpretieren wir noch nicht. Das heißt nicht, dass wir gar nicht interpretieren. Das ist ja in gewisser Weise Auslegung. Nur braucht es bestimmte Rahmenbedingungen. Aber an diesem Punkt versuchen wir, soweit es geht, uns zu disziplinieren und nicht sofort auf jede Beobachtung, die ich mache, eine Antwort geben zu müssen. Das ist eine Übung, die lohnt sich. Weil man rutscht sofort hinein, weil man schon so viel weiß und schon so viel gelesen hat und schon so viele Positionen schon hat. Man rutscht da sehr schnell hinein. Das heißt, ich lese einfach den Text mehrmals und mache einfach Beobachtungen. Das ist, diesen Schritt nenne ich Schwangengehen. Das heißt, wenn ich weiß, am Sonntag predige ich, oder ich weiß, ich predige in einem Monat, dann ich bleibe in einem Brief zum Beispiel und dann gehe ich mit dem Text schwanger. Das heißt, ich schaue ihn, lese und beobachte einen. Was entdecke ich alles da in diesem und mache diese Beobachtungen. Und in dieser Zeit, das ist für mich eine spannende Angelegenheit, eine tolle Zeit, Dinge zu entdecken, zu heben und dann nochmal drüber zu gehen und sagen, wow, da ist ja noch was Gutes und das ist ja auch nochmal interessant. Und das ist ein wichtiger Prozess. Geht mit dem Text schwanger, macht Beobachtungen und versucht, so gut es geht, nicht sofort eine Auslegung, also eine Erklärung zu geben für das, was ihr entdeckt. Wenn ihr aber merkt, meine Güte, der Geist treibt mich aber und zeigt mir volle Kanne eine Wahnsinnserklärung dazu, dann notiert sie euch. Schreibt sie auf ein Blatt Papier, legt sie beiseite, dann geht es nicht verloren. Und seid gewiss, die Geister sind den Propheten untertan. So, also von daher, schreibt es euch auf, oder wenn eine Anwendung, oh, das ist eine gute Anwendung, dann schreibt es euch auf und legt es auch wieder beiseite, dann müsst ihr nicht permanent daran denken, oh, vielleicht vergesse ich, aber das war so ein guter Gedanke. Okay? Dann ist es da. Und wenn die Zeit kommt, über die Anwendung nachzudenken, zack, könnt ihr das rausholen. Macht Beobachtungen, sehr gut. Dann der zweite Schritt. Bitte? Text vergleichen. Das heißt, an die Basis festlegen. Manche Ausleger, manche Lehrer, der Lehrer am BSK wird sagen, such dir einen Text, einen biblischen Text aus, von dem du predigen wirst. Dann. Das heißt, nimm die verschiedenen Übersetzungen und sag, welcher Text passt, also welche Übersetzung passt jetzt hier für diesen Text am besten. Ich bin nicht der Freund davon, nicht von Textvergleich, sondern dass ich bei jeder Predigt eine andere Textübersetzung nehme. Das ist nicht meine Art, sondern ich habe meine Bibel und ich will meine Bibel zu Hause sein und ich predige immer von meiner Bibel. Das heißt, ich habe mich irgendwann mal für eine Übersetzung entschieden. Das heißt nicht, dass ich, bis ich sterbe, nur in dieser Übersetzung bleibe. Aber das ist meine Bibel, mit der arbeite ich jetzt schon seit 8 Jahren ungefähr. Aber das ist meine Bibel. Aber ich muss die verschiedenen Textübersetzungen, Varianten kennen. Und in diesem Textvergleich erkenne ich, ob einzelne Wörter, Sätze eben in der griechischen Sprache auch unterschiedlich übersetzt werden können. Gibt es Nuancen? Da hilft mir der Textvergleich. Okay? So, das haben wir uns auch angeschaut. Vielen Dank. Nur das nochmal als Erinnerung und für die nicht da waren, dass ihr einfach wisst, was haben wir bis jetzt alles gemacht. So, der dritte Schritt. Was könnte man noch für ein Werkzeug in die Hand nehmen? Die Einleitungsfragen behandeln. Was gehört zu den Einleitungsfragen?
Wer, wann, warum, wieso, weshalb?
Genau. Anlass des Briefes, Autor, Adressat, die ganzen Einleitungsfragen. Wo findet ihr etwas zu den Einleitungsfragen? Müsst ihr euch das selber ausdenken? Zum Beispiel, also das ist gut. Was würdet ihr normalerweise sofort tun? Studienbibel gehen. Lexika. Kommentar zum Matthäusevangelium rausholen. Und bei Gerd Meyer Einleitung Fragen lesen. Das ist zu schnell und zu einfach und zu faul. Denn Gerhard Mayer musste das sich ja auch irgendwie erarbeiten. Es sei denn, er hat auch aus irgendeinem Kommentar das rausgelesen. Diesem Mann traue ich zu, dass er das selber sich erarbeitet hat, sonst hätte er nicht so eine Tiefe. Das heißt, bevor ich einen Kommentar nehme, bevor ich irgendein Buch nehme, sogar bevor ich eine Studienbibel, darum mag ich sie nicht. Nicht, dass ich keine Studienbibel mag, aber ich mag sie nicht als meine Bibel. Weil bevor es losgeht, gibt es eine Seite und da gibt es die wichtigsten Informationen, Einleitung zu diesem. Und das mag ich nicht, weil ich sage, ich will nur eine Bibel haben mit einem Bibeltext. So wenig wie möglich Kommentar und alles andere. Und das heißt, wenn ich es brauche, dann muss ich aufstehen und zu meinem Regal hingehen, in den Keller gehen, wo auch immer es rausholt. Und da muss ich mir zweimal überlegen, lohnt sich das oder nicht? Habe ich die Zeit dafür oder nicht? Und das mache ich nur dann, wenn ich sage, ja, jetzt, ich komme einfach nicht weiter, dann mache ich das. Aber wenn ich noch weiter komme, das heißt, dann lese ich einfach erstmal einen Brief und schaue, sagt der Autor etwas über, warum er diesen Brief schreibt. Gibt es in dem Text irgendwo eine Passage, ein Vers, einen Abschnitt, wo er seine Absicht mitteilt? Und glaub mir, es ist viel in den einzelnen Briefen. Ich liebe das zu entdecken, wenn der Autor sagt, warum er es schreibt, dann gibt es nicht viel Raum zur Spekulation. Natürlich muss ich das auch irgendwo auslegen, aber die Richtung ist ziemlich klar angedeutet. Dies schreibe ich euch, bevor ich nach Spanien weiterreise. So. Nur als Beispiel. Oder das habe ich euch geschrieben, damit ihr erkennt und glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. So, das sind ganz klare Ansagen. Das schreibe ich dir in der Reihe nach, lieber Theophilus, damit. Lukas Evangelium. Und in dem Brief selbst gibt der Autor oft Anlass oder sagt uns warum. Und selbst wenn er nicht direkt sagt, sonst kann man aus dem Text sich bemühen und sagen, was will er eigentlich? Also es gibt genügende Inhalte, also Anhaltspunkte im Text, die dir helfen können, vom Text herauszufinden, um was geht es hier eigentlich? Könnt ihr euch erinnern, unser Einstieg in die Exegese? Ich habe euch einen Brief gezeigt. Und das war ein Einkaufszettel. Und ohne dass da drüber stand Einkaufszettel. Aber inhaltlich, nachdem er es ein paar Mal gelesen hat und geschaut, was er gesagt hat, was geschrieben hat, könnte man dann, oh, dieser Mann sollte etwas einkaufen, weil jemand kommt zu Besuch. Wer ist es? Könnt ihr euch daran erinnern? Das ist eine Arbeit an den Einleitungsfragen. Am Text sich zu bemühen, kann ich rekonstruieren, warum dieser Brief geschrieben worden ist. Und wenn ich merke, ich komme nicht weiter, dann hole ich mir einen Kommentar, ein Lexika, eine Studienbibel. Erstens. Zweitens. Wenn ich es gemacht habe, meinen Job, dann hole ich mir einen Kommentar in Lexika, Studienbibel und überprüfe mein Ergebnis. Für mich Lexikas, Kommentare, all diese Dinge, das sind Gesprächspartner. Dass ich nach jedem Schritt, den ich selber mache, kurz die Frage und sage, Gerd, und was hast du rausgekriegt? Aber da ich hier nicht sprechen kann, leider, und nicht jederzeit anrufen kann, auch leider, kann ich sein Buch rausholen und sagen, was hast du rausgefunden? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Und manchmal passiert das, kann auch passieren, dann sage ich, Gerd, aber das hast du das und das aber nicht berücksichtigt, das hast du nicht gelesen. Guck mal, ich denke, aber das. So, und dieses Selbstentdecken und sogar vielleicht sich sogar gegen deinen Lehrer zu stellen, dazu hat mir mein Lehrer Mut gemacht. Ich habe eine Exegese geschrieben, und hab sehr, sehr vorsichtig meine Gedanken formuliert. Und er hat gemerkt, dass ich in manchen Punkten anders denke, wie die Lehrer, die ich sehr schätze. Und er sagt, Wille, nur Mut. Wenn du davon überzeugt bist und von der Schrift belegen hast, Mut, schreib's. Das hat mich echt ermutigt, ohne dass man sich über den erhebt, aber sagt, du hast etwas verstanden. Und wenn du weitergehst, und dann sei mutig in der Haltung, irgendwann mal auch deine Position überdenken zu können und aufgeben zu können, wenn es dir von der Schrift anders gezeigt wird. Dann zu sagen, okay, Exegese ist immer Stückwerk, wie Erkenntnis, weil das ist Exegese. Und Erkenntnis ist Stückwerk und wächst von Mal zu Mal. Und glückselig ist der, bei dem die Erkenntnis zunimmt und nicht, indem sie wechselt. Okay? Das heißt, wir erkennen etwas und wir und irgendwann merken wir, oh, wir haben nur einen Bruchteil von dem erkannt. Und wir erkennen etwas, was dazukommt. Und nicht, wir erkennen heute das und morgen das und übermorgen das, als ob die Wahrheit beliebig ist. Das ist nicht Erkenntnis. Das ist Irrtum. Bei dem ersten danken wir Gott, bei dem zweiten müssen wir Buße tun. Okay, also, Einleitungsfragen. Ich muss mir überlegen, wie ist der Brief aufgebaut. Wir haben uns das Matthäus-Evangelium angeschaut, in den Redeblöcken, in all diesen Einheiten. Wie entfaltet der Gedankengang? Was ist die Hauptbotschaft? Was würdet ihr sagen? Was für ein Anliegen hat Matthäus? Ja, darfst du, das ist keine Meldepflicht hier. Okay, Jesus als den König vorzustellen. Okay, das ist inhaltlich, das will Matthäus machen. Und zwar, wie macht er das? Stammbaum. Okay, Stammbaum ist gut. Da gibt es ja verschiedene jetzt Punkte. So, auf welcher Grundlage will er das beweisen?
Aufgrund vom Alten Testament ist es von Anfang an verheißen war und dass Jesus die Erfüllung
ist. Von der Schrift. Vom Alten Testament. Jesus ist der, den Gott verheißen hat. Und wie macht er das? Wie zeigt er, dass es wirklich Schrift und Jesus, dass es das Gleiche ist? Wie macht er das? Okay, welche? Erfüllung, Verheißung, Erfüllung. Jesus, es wurde über ihn etwas gesagt und es erfüllte sich in ihm. Er tat diese Dinge und er redete diese Dinge. Zum Beispiel, das ist ja die Erfüllung. Aber das heißt, Matthäus sagt, schaut mal, Gott hat über ihn das gesagt und schaut mal, er ist es, weil, Punkt, 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 Punkt. Und dann muss man sagen, aha, das ist eine Argumentation. Welches Ziel hat er dabei? Was will Matthäus damit erreichen? Was für ein Anliegen? Warum schreibt er diesen Brief? Was will er damit erreichen? Nachfolge. Was ist so der Höhepunkt des Matthäus-Evangeliums? Das ist ein Einleitungsfrage. Nee. In dem Fall sehr einfach im Matthäus-Evangelium, nämlich die letzten Verse. Geht hin und macht Jünger. Wie macht man Jünger? Indem ihr sie tauft und lehrt. Lehrt sie, sagt ihnen, was sie bewahren sollen. Das ist Jüngerschaft. Matthäus-Evangelium ist ein Jüngerschaftsprogramm. Wie macht man Jünger? Das ist Matthäus-Evangelium. Und Jünger, und dann entfaltet er das. Das hat was mit Jesus zu tun. Er ist der König. Und weil er der König ist, bewiesen, bestätigt, gibt es nur einzige Konsequenz, ihm nachzufolgen. Das alles andere wäre Rebellion gegen den König. Das ist nicht gut. So. Das sind Einleitungsfragen. Das heißt, ich verschaffe mir ein Bild über den Brief, über den Aufbau, über Anlass, über Zweck. So. Und das muss ich so ein bisschen im Hinterkopf haben. Und jetzt sage ich euch nochmal, ich habe als Anliegen wirklich, weil das mir selbst hilft, prüft, ob es Sinn macht oder nicht. Diese Arbeit, jedes Mal, jeden Sonntag aufs Neue, jeden Mittwoch aufs Neue, jeden Donnerstag aufs Neue, jeden Frauenstunde aufs Neue zu machen, kostet Zeit und Kraft, weil ich muss mir sicher sein, ich habe es verstanden. Zumindest soweit ich kann. Versteht ihr? So, das heißt, wenn ich jedes Mal aufs Neue, ich jetzt für mich jeden Sonntag, für jeden Brief mir das erarbeiten müsste, komme ich zu nichts. Parallel die ganzen Dienste und Aufgaben und Gespräche und Zuhause und Familie und all das, was dazugehört. Momentan habe ich so viele Gespräche, dass ich denke, was soll ich noch vorbereiten? So, aber ich bin ruhig, weil ich in einem Brief bin, mir das erarbeitet habe und ich weiß, vieles von der Zeit, um mir diesen Hintergrund zu arbeiten, muss ich mir nicht mehr machen, weil ich weiß zum Beispiel, was ist der Anlass des Markus-Evangeliums. Ich muss diese Zeit nicht mehr so viel aufbringen. Was ich machen muss, bevor ich mich hinsetze, den Text nehme für Sonntag Markus Kapitel 1 ab Vers 12 bis 13, dann fährt mein Rechner hoch und ich rufe all die Informationen nochmal ab. Okay, Was, warum schreibt er, was ist das Anliegen, an wen schreibt er, wie schreibt er, was ist der Aufwand, dann fährt es hoch. Und mit diesem Hintergrundinformation, mit dieser Folie, gucke ich jetzt den Text an und versuche ihn auszulegen, versuche ihn zu verstehen. Und das mache ich Sonntag für Sonntag und manchmal jahrelang. Wie sagt Haggai, machen wir das jetzt knapp 1,5 Jahre? Für 1,5 Kapitel. Das heißt, nicht voll langsam oder so, aber das braucht, ich habe das als Hintergrund und dann kann man in die Tiefe gehen. Man kann schöpfen. Und ich bin mir sicher, wenn wir fertig sind mit dem Haggai und ich es nochmal durchlese, denke ich, Menschenskind, wieso hast du noch das und das und das und das nicht weitergegeben, weil es so tief ist. Versteht ihr das? Ich hoffe, dass es meine Bitte, sucht euch ein Buch. Spielt keine Rolle, welches. Ihr könnt von vorne oder von hinten anfangen, denn das ganze Buch hat nur eine Botschaft. Eine Gemeinde rief mich an und fragte mich für eine Gemeindefreizeit und ich habe mich so gefreut, dass der junge Pastor dieses Anliegen hatte, Jesus muss groß gemacht werden. Da habe ich, Halleluja, da fahre ich gerne hin. Dann sagt er, ja, aber kannst du uns Vorschläge machen, welchen Brief oder du machen würdest? Aber bitte nicht den Brief. Weil da und mein. Und dann habe ich echt zurückgeschrieben, liebe Brüder, also gebt mir irgendeinen Brief. Und wir werden über Christus reden. Irgendeinen. Und dann habe ich ihm eine Mail gezeigt, wo Christus in den Briefen auch auftaucht, wo er meint, sie nicht auftaucht. Weil das ist egal, aber nimmt einen Brief und sucht Christus und beginnt die Werkzeuge anzuwenden. Morgen, mein Freund. Hi. Kommt durch. Hat's noch Plätzchen? Hi. Ich mache gleich Pause und dann könnt ihr euch eindecken. Okay, ich wiederhole, dass das tief bleibt. So, es ist schön mit den Frauen zu sagen, wir arbeiten das Buch ruht durch. Schönes Buch. Christus pur. Nächster Schritt. Nachdem wir also uns die Hintergrundinformationen, die Einleitungsfragen angeschaut haben, was bräuchten wir noch? Was könnten wir noch in die Hand nehmen? Ganz genau. Kontext. Wenn ihr es so einfach wie möglich das zusammenfassen würdet, was bedeutet für euch Kontextarbeit? Ganz genau. Zusammenhänge herstellen. Das heißt, wenn ich den Text so vor mir habe, dann frage ich, was kommt danach, was kommt davor, was ist drüber, was ist drunter? Und er ist eingebettet in einen Text, in ein Buch, in die ganze Schrift. Der hängt nicht lose darum und ich kann ihn so nehmen, wie. Und dann betrachten und dann nicht denke, das bedeutet das. Ich glaube, daher kommen ja so viele verschiedene Auslegungen und Positionen und das macht ja so viele Christen sehr Mühe, weil sie sagen, ja, warum gibt es so viele, über den gleichen Text so viele Meinungen? Der eine sagt das, der andere sagt das. Was ist die richtige? Und niemand traut sich ja, über den anderen sich zu stellen, weil das ist ja arrogant, wenn ich sage, ich stehe hin und sage, das Wort sagt das. Das ist ja sehr arrogant. Nur nebenbei, das ist genau die Arroganz bei den Zeugen Jehovas, wenn einer sagt, ich gehöre dazu, zu den 144, dann wie kommst du dazu, das von dir so zu behaupten? Ja, weil ich das weiß. Genau, es wird unter Christen oft als arrogant empfunden, wenn man hinstellt und sagt, das sagt der Text. Sag, das ist halt deine Meinung. Sag, das ist deine Auslegung. Das ist deine Interpretation. Denn jeder hat seine eigene. Das ist unser postmodernes Denken. Und das ist die Auseinandersetzung in der ganzen Ausbildung, theologischen Ausbildung. In meinem Masterstudiengang habe ich einen AT-Kurs belegt und mein Lehrer konnte mit mir nicht klarkommen und ich auch nicht mit ihm, weil er permanent behauptet, ich halte deine Auslegung. Und ich sage, mein Freund, wenn es nur deine und meine gibt und niemand sagen kann, was es wirklich bedeutet, wie konnte Paulus zum lieben Timotheus sagen, bewahre, bleibe in dem, was du gelernt hast. Und wie konnte er so eine feste Position haben, wenn es halt nur seine Auslegung war? Mit welcher Autorität und Vollmacht können wir verkündigen, wenn wir nicht sagen können, das steht geschrieben? Dann haben wir keine Vollmacht und keine Autorität. Haben wir nicht. Damit wir aber sagen können, es steht geschrieben, schauen wir uns den Kontext an, weil der Kontext bewahrt uns vor Fehlinterpretation. Der Kontext bewahrt uns vor, ich denke, das bedeutet das. Und glaub mir, nach einer Weile wird der Gemeinde das nicht helfen und nicht mehr reichen, was du denkst, was der Text bedeutet. Irgendwann weiß man das. Aber der Gemeinde wird helfen, wenn sie sehen kann, wie die Schrift den Text versteht. Und darum geht man vorne, nach hinten, nach oben, nach unten und schaut diese Stelle an und verbindet man das mit dieser Stelle und das mit dieser Stelle. Und das ist, was ich versucht habe in der Bibelstunde jetzt am Mittwoch zu sagen. Und wir verstehen diese Stelle von der Schrift her und bemühen die ganze Schrift und stellen den Kontext her, den Zusammenhang stellen wir her. Das ist ein wichtiger und lohnenswerter Schritt. Also wenn ich sagen darf, sucht euch eins aus, dann würde ich aber euch anflehen, sucht das euch aus. Kontext. 7-mal. Kontext, 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 Kontext. Wie viel war ich? Egal. Kontext. Kontext. Okay, Kontextarbeit. Im Matthäus-Evangelium beachten wir also da, in welchem Teil des Matthäus-Evangeliums befindet sich unser Text. Ist das im Redeblock, in dem Jesus über sein Reich lehrt, oder ist es im Tatenblock, in dem Jesus sein Reich und seine Herrschaft bestätigt durch das, was er tut? Matthäus 8, wer weiß noch, ist es ein Teil des Redeblockes oder ein Teil der Taten Jesu? Wer hat es noch auf dem Schirm? Ha? Das ist ein Tatenblock. Woher bist du dir so sicher? Und das ist nicht nur deine Meinung? Weil du es aufgeschrieben hast. Es steht geschrieben. Schau gut. Okay, ganz genau. Es kommt permanent im Matthäus-Evangelium diese Formulierung, als er diese Rede vollendet hatte. Wenn man sie zählt, kommen wir ungefähr auf 5 Redeblöcke. Matthäus 5 bis 7, Bergpredigt. Matthäus 10, die Aussendungsrede. Matthäus 13, die Gleichnisrede. Matthäus 18, die Gemeinderede. Matthäus 23 bis 25, die Wehrufe über die Schriftgelehrten und die Endzeitrede wird als ein Block. So, das sind die Rede. Da lehrt Jesus über sein Reich, über seine Herrschaft, über sein Königtum. Das heißt, das ist der Inhalt, was wir bewahren sollen. Okay? Und dazwischen ist nicht, was wir bewahren sollen, sondern wer er ist. Warum sage ich das? Habt ihr eine Ahnung, warum ich das so jetzt betone? Wenn wir Kapitel 18 bis 7, 20, 28, den Abschnitt uns anschauen. Warum ist das so wichtig für die Auslegung? Was sagt mir dieser Kontext? Worauf muss ich achten? Welche Intention muss ich möchte euch alle irgendwie sehen, welche Intention muss mein Text, meine Auslegung haben? Wir sind bei dem, wie folgt man nach? Alles verlassen, kein Haupt haben, wo man es hinlegt. Wir sind sofort auf den Verlusten und was alles ja mit ein Stück, also das gehört auch dazu, aber das ist nicht die Intention des Textes. Denn wenn es darum ginge, was würde unsere Text machen? Was würde da sein, was wir nicht haben in unserem Text? Schlag mal auf Matthäus 8, Vers 18 bis 22. Als Jesus aber eine Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer wegzufahren, und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm: Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Und Jesus spricht zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nirgendwo sein Haupt hinlegen. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Was fehlt in diesem Text? Erstens, so. Ich meine, hier, was fehlt? Was würde euch interessieren? Nee, noch nicht. Also, wenn es dich interessiert, dann respektiere ich das, ja.
Das ist meine Meinung.
Ja, ja, das ist deine Meinung. Das wissen wir, wie wir es machen. Was interessiert euch nicht, ob der Schriftgelehrte mit trotzdem weitergegangen ist? Schon irgendwie, gell? Weil dann wird es ja sein, ja, hat es gefruchtet oder nicht? Ist ein guter Nachfolger? Ja. Ist er Konsequenz gewesen? War er bereit, das alles auf sich zu nehmen oder nicht? Warum erwähnt Matthäus das nicht? Weil es gar nicht um die ging. Weil die nicht im Fokus stehen. Auch eine komische Aussage, gell? Ich habe keinen Platz, wo ich mein Haupt lege, aber im Boot legt Jesus und schläft auf einem Kissen. So. Ein Widerspruch. Genau. Ich denke, meine Meinung ist... Das muss man berücksichtigen, wenn man diese Stelle auslegt. Sonst Jesus hat nirgendwo einen Platz vorhin sich hingelegt. Das stimmt nicht. Er schlief im Haus von Petrus, schlief er auch. Irgendwo hat er auch übernachtet. Was meint er damit, wenn er davon redet? Aber der Punkt ist, es geht nicht so sehr um die Nachfolger, sondern es geht so viel mehr um dem es nachzufolgen ist. Er steht im Fokus. Und durch das, was gesagt und nicht gesagt wird. Ich frage immer, und liebe Geschwister, Folgendes. Wenn ich die einzelnen Werkzeuge in Hand nehme, dann gucke ich mir nicht einfach Kontext an. Ah, ich habe gelernt, ich habe mein Skript reingeschaut, es steht geschrieben, es gibt Rede- und Tatenblock. Alles klar. Und wie hilft es dir, deinen Text zu verstehen? Von dem muss ich fragen. Und wenn es dir nicht hilft, dann nützt die Information dir nichts. Normalerweise, das wäre eigentlich das Richtige. Nach heute kriegt ihr eine Hausaufgabe, schreibt mir eine Exegese darüber. Das heißt, jeder von euch schreibt zu Matthäus das, was er da rausgefunden hat. Und dann korrigiere ich es. Das würde in der Schule jetzt laufen. Also die müssten mir eine Exegese geben und sie geben es mir dann ab und ich muss sie korrigieren. Das ist die zeitintensivste Korrektur, die ich dann meistens habe. Und oft kriege ich dann wirklich sehr viele Tests oder Ausarbeitungen zurück und dann steht zum Beispiel das Werkzeug Adressat oder Einleitungsfragen. Und dann, ja, Matthäus mit Namen Levi, einer von seinen Jüngern, in der und der Zeit geschrieben, an die jüdische Gemeinde und wird schön aus der Literatur die Informationen hergeholt. Und dann habe ich so einen Block. Und mit den Informationen dann schreibe ich zurück, ja, das weiß ich eigentlich auch alles. Und ich habe auch die Bücher, wo ich es nachlesen kann. Schön, schöne Information. Wie hilft diese Information dir, deinen Abschnitt zu verstehen? Das ist der Punkt. Sonst ist es vergeudete Zeit. Nutze sie sinnvoll. Wie hilft das, was du gerade hier gelesen hast? Hilft dir? Aber wenn ich darüber nachdenke, Matthäus musste auch als Zöllner alles verlassen und gehen. Dann hilft mir sein Evangelium besser zu verstehen. Sein Anliegen, warum er über Jüngerschaft schreibt, weil er konnte nicht mehr zurück an seinen Steuertisch und wieder Geld eintreiben. Das konnte er nicht, es kostete ihn alles. Er war ein Zöllner, Betrüger. Petrus, Johannes konnten zurück zu den Netzen, sind sie auch. Matthäus konnte nicht einfach sagen, okay, lass uns wieder Zoll eintreiben. Konnte nicht so einfach machen. So, und wenn man das weiß, dann, oh, das spürst du das Anliegen von Matthäus in seinem Evangelium. bringe das immer in Bezug. Und nicht, ich informiere einfach die Gemeinde über das, was ich in der Einleitung jetzt alles gelernt habe. Wie hilft das dir? Das ist wichtig. Wenn ihr das schafft, zusammenzubringen, dann gibt es Aha-Erlebnisse. Dann sagen, oh, interessant, ach so, jetzt verstehe ich es langsam. Dann hören sie zu. Und sonst ist es so. Okay? Nächster Schritt. Dann machen wir Pause. Kurz. Unsere Mädels. Nächster Schritt. Was könnten wir noch für ein Werkzeug in die Hand nehmen? Genau, über Textarten nachzudenken. Was ist damit gemeint? Was für Textarten gibt es? Worauf muss ich da achten? Samu? Genau. Ich muss Rechenschaft damit geben, was für einen Text ich vor mir habe und wie ich damit umgehe. So, mit einem Psalm. Ein Psalm lege ich anders aus wie Bericht der Apostelgeschichte. Und ich muss wissen, worauf ich achten muss, wenn ich einen Psalm auslege. Dazu herzliche Einladung morgen zum Gottesdienst. Das machen wir morgen. Unter anderem auch Markus und Psalm und alles. Ich habe viel vor. Ich habe kein Abendmahl morgen. Nein. Okay. Kindersegen. Okay, wir machen es in 2-3 Teilen. Okay, ich gebe Rechenschaft über die Literaturart, über die Gattung der einzelnen Briefe. Das haben wir vorletztes Mal so ein bisschen gemacht, gell? Das müsste frischer in Erinnerung sein. Okay, dann nächster Schritt. Da haben wir schon 5 Werkzeuge in der Hand. Allein das müsste schon echt reichen, um viel aus dem Wort Gottes zu heben. So zu heben. Was könnten wir noch machen? Was auch jetzt sehr spannend ist und sehr interessant ist, ein lohnenswertes Studium. Was könnte man noch für ein Werkzeug in der Hand nehmen? Ich glaube, das haben wir letztes Mal auch gemacht. Genau. Jetzt kann ich hingehen und bei den Beobachtungen, die ich gemacht habe, habe ich bestimmt festgestellt, da sind bestimmte Begriffe und Wörter drin, die ich nicht sofort verstehe. Oder ich denke, das versteht die Gemeinde wahrscheinlich nicht und ich muss sie auslegen, ich muss die deuten können. Zum Beispiel, ganz einfach, was bedeutet Jünger? Sind die jung? Woher kommt, was ist das Wort Jünger? Wie kommt man überhaupt auf dieses Wort Jünger? Was bedeutet das von seiner Grammatik, von seiner Bedeutung und von seiner Verwendung? Was ist ein Jünger? Und was heißt Jüngerschaft? So zum Beispiel, ja? Nur als Beispiel aus meinem Text. Ich nehme Wörter, ich entscheide mich, ich kann ja nicht jedes Wort so bearbeiten. Das wäre ja cool, wenn ich die Zeit habe, mache ich das. Umso besser und genauer wird man. Aber wie kriege ich raus, was Jünger bedeutet? Was würdest du tun? Was würdest du tun? Wie würdest du es rauskriegen? Mich fragen. Bitte? Nein? Nein? Ah, okay, sehr gut. Also, sehr gut. Ich gucke im Text, was Jünger bedeutet. So, oder wo taucht überall Jünger auf? Welchen Text würdest du nehmen? Zuerst. Das Matthäus-Evangelium. Das heißt, ich muss innerhalb vom Matthäus-Evangelium anschauen, wie verwendet Matthäus das Wort Jünger? Versteht ihr? Und dann weiß ich, so redet Matthäus über Jünger. Und wenn Matthäus noch irgendeinen Brief geschrieben hätte, dann würde ich auch andere Briefe von Matthäus nehmen und schauen, wie verwendet Matthäus in anderen seinen Briefen Jünger. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich ein gutes Bild, was Matthäus mit Jünger verbindet. Okay? Das heißt, wenn ich bei Paulus bin, dann reicht nicht nur der Römerbrief, dann sollte ich auch in den anderen Briefen mal nachschauen, wie zumindest Stichwort, nämlich, das ist Wortstudien. Ich gehe nicht in einen griechischen Lexika zuerst oder irgendeinen Kommentar, sondern ich gehe in die Schrift wiederum. Ich bitte euch, zuerst in die Schrift immer gehen. Das ist jetzt nicht belehrhaft und nicht böse gemeint, aber ich weiß um die Gefahr. Das ist ja einfach, schön draus und dann schreibt Gerhard Meyers, ja, und bei Matthäus wird das Wort Jünger immer so definiert. Ja, schön. Aber wenn du das nie selbst mal gemacht hast, dann würdest du immer einen Gerhard Meyer brauchen. Du wirst nie in der Lage sein, selber dir das herauszuarbeiten. Dann gucke ich aber, wie verwendet das Neue Testament Jünger? Also ich gucke mir nicht nur Matthäus, ja Paulus, Johannes, Lukas, verstehen sie alle das Gleiche unter Jünger? Oh, da wächst das Verständnis von Jüngerschaft, weil Gott ja verschiedene Erkenntnisse gibt. Und dann ist ja noch cool, ja, versteht Mose auch das Gleiche von Jünger oder nicht? Und ein Jesaja. Und dann auf einmal bekomme ich ein ganzheitliches, biblisches Verständnis vom Wort Jünger. Und das kann sogar so sein, dass das entgegen dem ist, was in der klassischen griechischen, hebräischen Literatur verstanden wird. Kann sogar sein. Und dann, wenn ich will, kann ich sogar in die Lexikas gehen und in die Kommentare und noch nach der Wortwurzel gucken. Und da muss ich aber sehr gut aufpassen. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Ja? Aber die Bedeutung des Wortes wird erst in erster Linie vom Wort her bestimmt. Denn wie Gott das Wort füllt, das ist für uns entscheidend und nicht, wie die Geschichte das Wort füllt und wie das Wort in der Geschichte entstanden ist, ist die Bedeutung. Und da liegt eine große Gefahr, wenn wir so arbeiten. Ich erinnere euch an das Wort Dynamis, Dynamit oder die Beispiele, die ich Agape oder Phileo und all diese Dinge. Da muss man vorsichtig sein. Und ich sage, wenn man nicht das studiert hat und ich habe es neu mitbekommen, dass der Andi ein Jahr lang nur Griechisch und Hebräisch gelernt hat. Das ist ja, dann dachte ich, gut, dass ich damit vorsichtig umgehe. Dass, wenn man da nicht so zu Hause ist, und ich sage, ohne zu weit auf den Schlips zu treten, ein Jahr reicht eigentlich nicht.